Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.
Herzlich willkommen beim RSA-Podcast. Ich bin Niklas Bitzenauer und heute bei mir zu Gast ist Pressesprecher der Allgäuer Polizei, Holger Stabig. Wir begutachten heute ein ganz spezielles Thema, nämlich Marihuana. Ab dem 1. April ist es nämlich so, dass jeder 3 Cannabispflanzen zu Hause anbauen kann und auch dementsprechend rauchen kann. Schaut es bei der Polizei aus? Stehen da jetzt ab jetzt auch irgendwelche Cannabispflanzen dann rum oder nicht? Dürften Sie theoretisch bei sich in der Wache auch 3 hinstellen?
Erstmal hallo und herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Nein, ganz so ist es nicht. Sie sprechen ja von zu Hause. Also ich würde die Polizeidienststelle noch nicht ganz als mein Zuhause betrachten. Auch wenn ich gerne da bin und auch Spaß an meinem Job habe, aber ich wohne da noch nicht.
Okay, also dort noch nicht. Aber wie schaut jetzt die Polizei auf den 1. April? Es gibt ja dann einige Veränderungen, weil Straßensicherheit, es muss ja erstmal dann sozusagen auch nachgewiesen werden, dass dann diejenigen dann geraucht haben. Oder wie viel dürfen wir überhaupt rauchen, bevor wir ins Auto steigen? Wie schaut das alles aus? Es gibt ja viele Fragen.
Genau, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Fragen und es ist auch so, dass sich die Polizei natürlich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben auch noch in großen Bereichen Unsicherheiten, wie es denn jetzt ab dem 1. April dann wirklich startet, wie es denn losgeht und auch wie wir mit dem Thema polizeilich dann umgehen. Aber wir versuchen uns natürlich intensiv darauf vorzubereiten und viele dieser Fragen möglichst schon im Vorfeld zu klären.
Okay, zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ja okay, ich möchte es jetzt ausprobieren, ist ja jetzt ab jetzt legal. Aber wie schaut es denn aus? Beim Alkohol ist ja so, wenn man jetzt ins Auto steigt zum Beispiel, da gibt es ja auch den Test, den man selbst zu Hause machen kann mit dem Röhrchen blasen. Aber wie schaut es beim Marihuana aus? Wie lange braucht es, bis es abgebaut ist? Darf man überhaupt einen Wert haben oder muss es auf null sein?
Wenn wir jetzt in den Bereich des Verkehrs schauen, dann haben wir da interessanterweise eine Entwicklung, die erstmal statisch ist, die bleibt. Das heißt, es gibt derzeit einen Grenzwert, der festlegt, wie viel THC ich im Blut haben darf. Der liegt bei 1 Nanogramm pro Milliliter Blut. Das ist jetzt erstmal relativ abstrakt. Mhm. Und dieser Grenzwert soll nach dem jetzigen Stand auch nicht verändert werden. Das heißt, ab dem 1. April ist es so, dass ich zwar legal Cannabis rauchen darf, konsumieren darf, ich darf es auch besitzen, aber ich darf nach wie vor nicht damit am Straßenverkehr teilnehmen oder nur unterhalb dieses Grenzwertes, der sehr, sehr gering ist. Also der sagt jetzt nicht zum Beispiel wie beim Alkohol mit der 0,5 Promille Grenze gleich aus, dass ich auch tatsächlich eine Rauschwirkung verspüre oder berauscht hinterm Steuer sitze. Das bedeutet, dass das ein bisschen im Widerspruch zueinander steht. Wir gehen schon davon aus, dass da dann unter Umständen nochmal gesetzesmäßig nachjustiert wird und sich dieser Grenzwert vielleicht verändert. Stand jetzt ist aber, dass er erstmal unverändert bleibt und das bedeutet, dass wir mehr oder weniger eine Null-Toleranz-Strategie weiterhin haben werden für Cannabis im Straßenverkehr.
Also können wir dann davon ausgehen, dass nach einer Marihuana-Zigarette der Grenzwert deutlich überschritten ist?
Ja, es ist nicht so einfach, weil jeder Körper tatsächlich ein bisschen anders auf Cannabis reagiert. Wir vergleichen es mal mit dem Alkohol. Da kann man sagen, ein Bier 0,2 bis 0,3 Promille, je nach Konstitution und so weiter und so fort. Das heißt, Sie wissen, mit 2 Bier, die Sie relativ knapp hintereinander trinken, liegen Sie höchstwahrscheinlich überhalb der 0,5 Promille Grenze und sollten tunlichst nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen. Beim Cannabis ist es nicht so ganz so berechenbar. Klar, wenn Sie jetzt einen Joint rauchen und dann wirklich unmittelbar danach hinter das Steuer steigen, dann ist die Gefahr relativ hoch, dass Sie berauscht am Straßenverkehr teilnehmen, zumindest nach dieser momentanen Grenze. Wenn Sie jetzt 3 oder 4 oder 5 Stunden warten, was beim Alkohol dann mittlerweile problemlos wäre, weil Sie bis dahin den Alkohol soweit abgebaut haben, da ist es beim Cannabis so, dass jeder Körper anders darauf reagiert. Und es kann Ihnen passieren, dass Sie tatsächlich noch oberhalb des Grenzwertes liegen, weil jeder Körper anders mit dem Stoff THC umgeht und Sie eben nicht diese Sicherheit haben, diesen linearen Abbau haben, wie Sie ihn beim Alkohol haben und sich nicht sicher sein können, dass Sie so am Straßenverkehr teilnehmen. Also aus Sicht natürlich auch der Sicherheit im Straßenverkehr raten wir nach wie vor ganz dringend vom Konsum von Cannabis ab, wenn Sie danach unmittelbar oder aber auch in den nächsten Stunden dann hinters Steuer gehen möchten.
Gibt es dann auch Unterschiede, ob jetzt jemand einmal das ausprobiert oder er ist ein Dauerkiffer sozusagen?
Insofern, als dass sich das auf diesen Grenzwert tatsächlich auswirkt. Wir wissen aus der Vergangenheit raus, dass selbst wenn jetzt jemand, der davorliegenden Zeit intensiver Cannabis konsumiert hat und dann zum Beispiel für, ich sage jetzt mal, 1 oder 2 Tage Pause gemacht hat, dass trotzdem er dann einen Wert aufgewiesen hat in einer anschließenden Polizeikontrolle, der oberhalb des Grenzwertes lag, also sprich diese 1 Nanogramm überschritten hat und es war für ihn auch nicht kalkulierbar. Wohingegen, wenn Sie tatsächlich nur einmal einen Joint rauchen, mal zum Testen, zum Ausprobieren, dann sollten Sie normalerweise nach 8 oder 10 Stunden da relativ im sicheren Bereich liegen. Aber auch da ist es eben nicht ganz ausgeschlossen. Man kann es schlicht und ergreifend einfach nicht kontrollieren.
Jetzt steigt vielleicht auch bei denen, die jetzt noch nie vorhatten, es auszuprobieren, die Sorge, dass eine sozusagen ganz normale Verkehrskontrolle strenger wird. Also dass man, keine Ahnung, mit mehr Tests jetzt rechnen muss.
Mehr Tests nicht. Wir schauen natürlich nach wie vor genau hin. Das ist ganz klar. Also es ist auch jetzt schon so, dass wir natürlich, wenn wir eine Verkehrskontrolle durchführen, wir überprüfen einerseits die Person, wir überprüfen die Papiere, wir überprüfen das Fahrzeug und natürlich ganz klar im Fokus steht die Verkehrstüchtigkeit. Und zur Verkehrstüchtigkeit gehören solche Sachen wie beispielsweise, brauche ich eine Brille, habe ich die auf, habe ich Alkohol getrunken und natürlich auch jetzt schon die Frage, sitze ich drogenberauscht hinterm Steuer? Wenn jetzt Cannabis legalisiert wird, dann mutmaßlich wird die Verbreitung natürlich weiter ansteigen. Dementsprechend schauen wir da intensiver, genauer hin. Und ja, Sie müssen sich natürlich die Frage gefallen lassen, haben Sie in den letzten 24, 48 Stunden gekifft, haben Sie Cannabis zu sich genommen und auch die entsprechenden Überprüfungen und Tests, die dann folgen werden.
Die würden wie ausschauen, wenn es jetzt jemand vielleicht gerade nicht so weiß, wie so ein Test abläuft?
Also wir haben natürlich gewisse körperliche Auffälligkeiten, die wir überprüfen oder anhand denen wir zumindest mal Indizien und Anzeichen gewinnen können. Dazu zählen zum Beispiel gerötete Augen, dazu zählen vielleicht jetzt bei jemandem, der länger Cannabis konsumiert, vielleicht eine gewisse Konzentrationsschwäche, dazu zählt vielleicht ein Zittern oder ein sonstiges auffälliges Verhalten. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Urintest durchzuführen. Den haben wir als Polizei mit dabei. Und dieser Urintest zeigt uns an, anhand der Abbauprodukte, ob jemand Cannabis konsumiert hat oder nicht. Also wir können zumindest schon mal die Unterscheidung treffen, hat jemand überhaupt konsumiert oder nicht. Dieser Wert oder dieser Test zeigt uns aber noch keinen aktuellen Wert an. Und das ist dann die letzte und für uns auch die entscheidende Möglichkeit, die wir benötigen. Schlussendlich brauchen wir diese aktive Cannabis-Beeinflussung und die können wir oder diesen Wert können wir nur über eine Blutentnahme mit einer anschließenden Laborbegutachtung auswerten. Und das ist dann die letzte Stufe. Das heißt, in Zukunft, wenn der Verdacht einer Cannabis-Beeinflussung besteht, muss sich der Verkehrsteilnehmer damit befassen oder damit auseinandersetzen, dass wenn die Polizei so etwas feststellt oder den Verdacht hat, dass dann unter Umständen eine Blutentnahme folgt.
Okay, das klingt aber auch tatsächlich für Sie als Polizei generell nach deutlich mehr Arbeit.
Ja, wenn Sie den Punkt ansprechen, es ist für uns als Polizei so, dass ja auch eine Begründung des Gesetzes oder dieses Gesetzentwurfs die war, dass an vielen Stellen Arbeitsentlastungen entstehen und dass eben die Bürokratie weiter reduziert wird. Und da wird immer als Beispiel angebracht, dass derjenige, der jetzt mit 2 Gramm Cannabis draußen auf der Straße von der Polizei kontrolliert wird, dass der zukünftig keine Anzeige mehr erhält. In diesem Rahmen stimmt es. Auf der anderen Seite ist ja eine Anzeige, die geschrieben wird, nur ein Teil dessen, was polizeiliche Arbeit insgesamt ausmacht. Zur polizeilichen Arbeit gehört natürlich auch eine Kontrolle. Und ob jetzt jemand 2 Gramm dabei hat oder 30 oder 50 oder 80 Gramm, wie auch immer dann später mal ein Grenzwert aussieht, den man dabei haben darf, die Kontrolle an und für sich bleibt natürlich die gleiche. Früher war es so, oder zum jetzigen Stand ist es noch so, es gibt die 0-Gramm-Grenze, man darf es einfach überhaupt nicht besitzen. Zukünftig wird ein Grenzwert eingeführt. Das heißt, ich muss überprüfen, im Zweifel liegt die mitgeführte Menge oberhalb des Grenzwertes oder nicht. Also auch da entsteht dann natürlich wieder Arbeit für die Polizei. Wir müssen das überprüfen, wir müssen es testen, was dann für denjenigen vielleicht auch bedeutet, dass er mit ins Polizeiauto einsteigen muss, dass wir auf die Wache fahren und auf der Wache dann irgendwie eine Waage aufstellen, das Cannabis drauflegen und dann schauen, okay, wie viel wiegt es denn jetzt schlussendlich? Ist der Grenzwert überschritten, ja oder nein? Also von daher sehen wir definitiv tatsächlich keine Arbeitsentlastung für die Polizei. Im Gegenteil, es kommen in anderen Bereichen sogar weitere Aufgaben mit hinzu, nämlich die Kontrollaufgaben. Es soll zum Beispiel, neben dieser Freimenge, die ich gerade schon genannt habe, sollen auch sogenannte Konsumverbotszonen eingerichtet werden. Zum Jugendschutz, also man möchte beispielsweise, dass nicht vor Schulen oder Kindergärten gekifft wird. Wer überprüft das?
Die Polizei.
Die Polizei, genau. Also da kommen dann weitere Belastungen auf uns zu. Von daher rechnen wir nicht damit, dass es tatsächlich zu einer wirklichen Arbeitsreduzierung führen wird. Wir sind auch zukünftig natürlich daran interessiert, beispielsweise einen Dealer von Cannabis zu erwischen und da die Strafverfolgung zu betreiben. Das ist natürlich auch ein wichtiger Grundsatz. Sie haben es gerade einleitend schon gesagt. Es ist so, dass die einzigen 2 Umgangsformen, die jetzt im Gesetz ausgenommen sind momentan, das ist der Anbau zu Hause und der Besitz. Alle weiteren Umgangsformen, also zum Beispiel die Weitergabe oder natürlich auch der Verkauf, das klassische Dealen, ist nach wie vor verboten. Also sie dürfen zwar besitzen, sie dürfen aber nach dem Buchstaben des Gesetzes ihrem Nachbarn, selbst wenn der die Grenze dadurch nicht überschreiten sollte, dürfen sie nichts abgeben. Egal, ob sie dafür Geld verlangen oder nicht, das ist nach wie vor weiterhin strafbar. Und diese Straftaten werden natürlich weiterhin auch von der Polizei konsequent verfolgt. Also man sieht schon, in welchen Bereichen da eigentlich Freiheiten geschaffen werden, wo dann aber auf der anderen Seite dann auch wieder Belastungen auf die Polizei zukommen und Arbeit auf die Polizei zukommt. Das ist auch okay, wir beschweren uns da nicht, aber wir müssen es weiterhin kontrollieren. Mhm. Und einer dieser Bereiche ist natürlich auch der Bereich Verkehr und die Verkehrssicherheit.
Wie schaut es denn dann aus mit Hauskontrollen? Weil man darf ja 3 Pflanzen anbauen und stopp. Aber eigentlich müsste ja dann die Polizei fast schon jeden Haushalt überprüfen, wenn sie irgendwo was Cannabis-ähnliches wachsen sieht, um zu schauen, ob es wirklich auch bloß 3 Pflanzen sind. Weil das ist ja natürlich jetzt irgendwie dann doch weiter aufgefächert wie jetzt bis jetzt sozusagen. Ja.
Nein, also so ist es natürlich nicht. Es ist nach wie vor so, dass das Recht auf die Unversehrtheit des eigenen Wohnraums, der eigenen Wohnung ein sehr, sehr hohes Grundrecht ist. Das heißt, wir als Polizei dürfen nicht einfach so in eine Wohnung hinein und dort irgendetwas überprüfen. Dazu braucht es gute Gründe. Einerseits zur Gefahrenabwehr, also man stelle sich beispielsweise vor, wir sind in einem Treppenhaus, warum auch immer, und hören dann Hilfeschreie hinter einer Wohnungstüre. Dann dürfen wir diese Wohnung natürlich betreten. Wenn es jetzt zum Zwecke der Strafverfolgung erfolgt, jetzt ist Cannabis generell der Anbau noch verboten, dann brauchen wir dazu im Regelfall einen richterlichen Beschluss. Das heißt, auch jetzt schon, wenn ich als Polizei vor der Türe stehe, selbst wenn ich vermute, dass dort dahinter vielleicht irgendwie Cannabispflanzen stehen, die jetzt noch verboten sind, dann muss ich das Ganze an die Staatsanwaltschaft und an ein Gericht herantragen. Und erst wenn ich diesen richterlichen Beschluss habe, darf ich die Wohnung betreten. Und an diesem Grundsatz wird sich natürlich auch in Zukunft nichts ändern.
Aber spielt dann die neue Regel Ihrer Meinung nach nicht auch den sozusagen Dealern in die Hände? Weil es wird ja jetzt schwieriger zu sagen, okay, wir müssen den und den überprüfen, wenn wirklich in jedem Haushalt theoretisch Cannabis gepflanzt werden darf.
Ja, also was jetzt, wir möchten vielleicht mal unterscheiden zwischen dem Dealer, den Sie jetzt vielleicht meinen, nämlich wirklich der von seinen 3 Pflanzen etwas abgibt und dem Nachbarn vielleicht was übergibt und dem Dealer, der wirklich dafür Geld verlangt. Wenn wir jetzt vom ersten Fall sprechen, dann ist es nach wie vor kein Schwerverbrecher. Das wäre er jetzt schon nicht und das wird er auch in Zukunft nicht sein. Wir versuchen natürlich nach wie vor den wirklichen Dealern das Handwerk zu legen. Das heißt, die vielleicht dann wirklich im Kilobereich oder sogar im 10- oder 100er Kilobereich Drogen verkaufen, Cannabis verkaufen, weil diese Umgangsform natürlich nach wie vor nicht erlaubt ist. Wir gehen davon aus, dass dieser Dealer, den Sie beschrieben haben, dass der nicht von der Straße verschwindet. Das ist ja eine der Erwartungen, die jetzt auch an dieses neue Gesetz gestellt wird, dass es dem Dealer uninteressant gemacht wird, weiterhin seinen Stoff zu verkaufen, weil jetzt der Staat mit einem Konkurrenzprodukt auf den Markt kommt oder nicht der Staat, aber die Anbieter und dass es damit freier verfügbar wird. Wenn man sich jetzt überlegt, dass auf kommerziell abgegebenes Cannabis ja Steuern erhoben werden sollen, dann stellt sich für uns natürlich schon die Frage, wie denn ein Produkt, das prinzipiell überwacht ist, auch dass zum Beispiel der Wirkstoffgehalt kontrolliert ist, dass der Kunde auch weiß, was er kauft, wie das billiger sein kann, zusammen mit den Steuern, als das, was ein Dealer auf den Markt bringt.
Also eigentlich fast unmöglich.
Wir gehen davon aus, dass sich dieser Effekt, dass die Dealer sich aus diesem Geschäft mit Cannabis zurückziehen, dass der so nicht eintreten wird und dass wir nach wie vor weiterhin auch im Bereich Cannabis Dealer haben werden, die Cannabis, die Marihuana verkaufen.
Also ein ganz schön großes Spektrum, was da zukommt ab April auf die Polizei vor allem auch. Wie bereitet sich jetzt die Polizei konkret auf diese Cannabis-Legalisierung vor? Muss ja irgendwie Schulungen oder sonst was geben, oder?
Genau, also wir sind gerade dabei, wirklich zu überprüfen, in welchen Bereichen des Cannabis-Gesetzes sich tatsächlich Änderungen für die Arbeit der Polizei, für die Arbeit auf der Straße ergeben. Das ist eben jetzt zum Beispiel mit diesen Freimengen, das ist zum Beispiel mit diesen Konsumverbotszonen, das ist zum Beispiel im Straßenverkehr. Und wir versuchen uns eben anhand dessen, was wir derzeit wissen, also es ist ja noch ein Gesetzentwurf, beziehungsweise es stehen unter Umständen noch Änderungen an, dass wir uns unter diesen Rahmenbedingungen eben überlegen, wie wir solche Kontrollen in Zukunft umsetzen werden. Wir werden natürlich auch entsprechend unsere Strafverfolgung darauf anpassen. Logischerweise wird es, aber das ergibt sich aus dem Wortlaut des Gesetzes, zukünftig keinerlei Anzeigen mehr geben, eben wegen eines Besitzes von 2 Gramm Marihuana, wenn ich draußen auf der Straße jemanden damit antreffe. Zukünftig soll es ja auch die Cannabis-Clubs, also diese Abgabevereinigungen geben. Auch das wird nochmal für Änderungen sorgen. Momentan ist es also eher so polizeiintern, dass wir uns darauf vorbereiten. Und es wird mit Sicherheit am Anfang eine gewisse, ja, ich möchte jetzt mal sagen, Gewöhnungsphase geben, bis wir wirklich auch unseren Weg damit gefunden haben, eben zum Beispiel mit der Frage, wie wir mit diesen Freigrenzen umgehen. Wenn jetzt draußen jemand einen großen Beutel dabei hat, überschreitet es diese Freigrenze, ja oder nein? Wie überprüfen wir das konkret?
Ja, und ob die Polizei künftig auch mit irgendwelchen Wagen durch die Gegend laufen muss, weil sonst muss man ja immer dann den Verdächtigen mit auf die Wache nehmen.
Genau, also wenn wir es wirklich aufs Kleinste runterbrechen, dann ist genau das eine Frage, mit der sich die Polizei gerade beschäftigt. Haben wir solche Wagen dann zukünftig im Streifenfahrzeug mit dabei? Sind diese Wagen geeicht? Sind diese Wagen nicht geeicht? Wie sieht es aus, wenn eine Grenzmenge überschritten wird? Wie mache ich das dann? Bin ich dann derjenige, der dann da draußen 5 Gramm aus der Tüte rausnimmt, weil die 5 Gramm zu viel sind, und packt die dann in eine Extratüte ab, weil die davon nicht haben und die anderen lasse ich ihnen? Also lauter solche Fragen, gutes Beispiel, das Sie aufgeworfen haben, das beschäftigt uns gerade, genau.
Und wie, weil Sie haben es gerade vorhin schon zweimal angesprochen, mit diesen freien Zonen. Sie haben vorhin mal ein Beispiel genannt, die Schulen. Was ist da noch geplant? Wo darf noch nicht konsumiert werden?
Die Bereiche, in denen nicht konsumiert werden darf, die sind im Gesetz festgelegt. Das Entscheidendere für uns ist jetzt eher, wie das Ganze konkret umgesetzt wird. Es waren unterschiedliche Regelungen im Gespräch. Beispielsweise war einmal die Frage in einer gewissen Entfernung oder die Regelungslage, das heißt 100 Meter beispielsweise. Mittlerweile ist es so, glaube ich, dass wir von den Sichtbereichen sprechen. Also dass in dem Bereich, wenn quasi jetzt ein Kindergartenkind oder ein Schulkind vor die Schule tritt, den Bereich, den man dann sehen kann, dass in diesem Bereich nicht konsumiert werden darf. Interessant stellt sich die Frage, wenn wir jetzt an einen innerstädtischen Kindergarten denken, der vielleicht an einer Durchgangsstraße, an einer relativ großen liegt, wie es denn aussieht, wenn jetzt ein Beifahrer in einem Fahrzeug kifft und dann an diesem Kindergarten vorbeifährt. Wie man das umsetzt, weil der Beifahrer kann ja unter Umständen gar nicht darauf einwirken, ob der Fahrer jetzt an dem Kindergarten vorbeifährt. Er sitzt ja in diesem Auto. Sitzt aber drin und kifft und das Kindergartenkind kann diese Situation wahrnehmen. Also man sieht schon, was für abstruse Situationen sich da kreieren lassen, von denen wir nicht wissen, wie wir damit zukünftig umgehen werden oder wie auch der Gesetzgeber sich das Ganze vorstellt. Weil diesem Jugendschutz, der ja eigentlich ein sehr, sehr hochgehängtes Ziel sein soll, der wird damit natürlich untergraben. Also es ist schlecht vorstellbar, dass ein Beifahrer in einem Fahrzeug, der seine Fahrt ja gar nicht beeinflussen kann, weil er nur Beifahrer ist, dass der dafür bestraft werden soll, dass der Fahrer an einem Kindergarten vorbeifährt. Vielleicht, wenn er auch gar nicht weiß, dass dort ein Kindergarten ist. Man stelle sich die Situation vor, er kommt aus einer anderen Stadt, ist ein Beifahrer, fährt an diesem Kindergarten vorbei, die Polizei hält ihn an und sagt, hey, du hast gekifft, da ist eine Konsumverbotszone. Und er sagt, ich komme aus Köln, keine Ahnung, ich wusste nicht, dass hier ein Kindergarten ist. Also,
dann müsste das sozusagen entweder mit Schildern groß angeschrieben werden, eventuell wäre eine Lösung, dass man sozusagen dann von den Kindergärten dann so aufschreibt, hier, kifffreie Zone.
So ungefähr. Und macht dann am besten noch eine Marihuana-Blüte drauf, dass das Kindergartenkind, das jeden Tag dran vorbeifährt, jeden Tag die Mama fragt, Mama, was ist das eigentlich für eine komische Pflanze? Nein, also tatsächlich, solche Fragen stellen sich und da ist es eben einfach noch unklar, wie man damit umgeht. Und man sieht schon eben, um jetzt im Wort oder im Bild zu bleiben, was für Blüten dieses Gesetz gerade treibt.
Also tatsächlich einige, kann man so sagen. Wie schaut es eigentlich aus, gerade beifahrermäßig? Ich meine, wenn jetzt ich Fahrer bin, kiff eigentlich nicht und dann kifft mein Beifahrer, dann rauche ich ja sozusagen passiv mit. Hat es dann auch auf meinen Wert eine Auswirkung?
Ja, aber wahrscheinlich minimal. Also da brauchen Sie sich tatsächlich keine Sorgen zu machen, wenn Sie jetzt nicht gerade eine Fahrt von Norwegen bis nach Süditalien planen, wo dann wirklich Sie nur kaum noch aus der Fensterscheibe raus sind, weil es im Auto so vernebelt ist, dass Sie gar nichts mehr wahrnehmen, dann sollte das tatsächlich auf Ihre Fahrtüchtigkeit keinen weiteren Einfluss haben.
Wie schaut denn die Polizei jetzt auf die kommende Regelung, wenn man jetzt auch sich das Gesundheitliche ein bisschen anschaut? Ich weiß, Sie sind jetzt nicht Mediziner und so, aber ist die Polizei ein bisschen auch besorgt, wenn man es vielleicht so sagen kann, über die Gesundheit der Bevölkerung?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir sind keine Mediziner, wir sind natürlich nicht die Experten, aber wir haben Experten zur Rate gezogen, beziehungsweise die Meinung ist ja auch wirklich hinlänglich bekannt. Wir gehen davon aus, dass es natürlich vor allem für die Jugendlichen und für die Heranwachsenden einen sehr, sehr großen Einfluss hat, das Cannabis auf die weitere Entwicklung. Man spricht da von Entwicklungsstörungen unter Umständen bis zum 23. Lebensjahr. Da ist dann hauptsächlich die Konzentrationsfähigkeit, die Lernfähigkeit, die Leistungsfähigkeit betroffen, unter Umständen sogar bis hin zum dauerhaften Verlust. Also es hat, wie gesagt, das ist ja soweit bekannt, durchaus ernsthafte Auswirkungen. Wir haben auch unter Umständen körperliche Erkrankungen, die daraus resultieren können, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Beschwerden oder aber kognitive Störungen, Einschränkungen in der Gedächtnisleistung, in der Aufmerksamkeit oder auch in der Psychomotorik. Das habe ich ja schon mal angesprochen, wenn jemand aus dem Fahrzeug aussteigt und vielleicht wirklich zittert. Dann gibt es natürlich durchaus auch eine Abhängigkeit, auch von Cannabis, die sich entwickeln kann. Und wir haben eine Auswertung aus dem europäischen Drogenbericht von jetzt 2022, der letzte aktuelle, der vorhanden ist. Daraus resultiert, dass Cannabis die Droge ist, die bei allen Menschen, die wegen Drogenproblemen in einer Behandlung waren, den größten Anteil annimmt, nämlich 45%. Also alleine das zeigt schon, dass wir da natürlich zukünftig mit steigenden Zahlen rechnen. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückgehen, 2020 war das Ganze, haben wir eine Zahl dabei, dass 80.000 Menschen cannabisbedingt eine Behandlung in Anspruch nehmen mussten. Klar, ist jetzt natürlich vor der Legalisierung. Die Zahl nach der Legalisierung wird ansteigen. Wir haben dann natürlich Steuereinnahmen, aber es ist natürlich auch eine Sache, dass sich durchaus auch das Gesundheitswesen darauf einstellen muss, wie man denn zukünftig mit Cannabispatienten umgeht, weil zu erwarten ist, dass mehr Menschen eben wegen einer Cannabisabhängigkeit oder wegen Störungen im Zusammenhang mit dem Cannabiskonsum vielleicht medizinischer Behandlung bedürfen. Also da sieht man schon, von was für Zahlen und von was für Dimensionen wir auch sprechen.
Okay. Gehen Sie jetzt auch davon aus, dass die Kriminaldelikte deswegen steigen? Weil Cannabis ist ja trotzdem eine Droge und lasst einem ein bisschen sozusagen den Kopf vielleicht abschalten. So.
Ja. Wir gehen davon aus, dass sich das Ganze verschieben wird. Also okay. Natürlich im Bereich Cannabis ist es ganz klar, dass wir jetzt bestimmte Sachen haben, die zukünftig nicht mehr strafbewehrt sind. Also eben der Besitzer einer kleinen Menge an Cannabis. Wobei, und das muss man der Ehrlichkeit halber in der Diskussion auch mit hinzufügen, klar, sie sind dadurch nach dem Buchstaben des Gesetzes zum Straftäter geworden. Allerdings ist es ja schon seit Jahren gängige Praxis, dass solche Delikte im Regelfall nicht mehr verfolgt werden. Für uns als Polizei war es aber in der Vergangenheit eine gute Möglichkeit, und das war auch schon immer Ziel, zum Beispiel des Betäubungsmittelgesetzes, dass es nicht darum geht, den Konsumenten zu bestrafen, sondern wir wollen an die Hintermänner herankommen. Und wenn ich jetzt diese Schwelle erreicht habe, dass der Konsument oder der Besitzer einer geringen Menge an Cannabis nicht mehr bestraft wird, dann fehlt mir natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich steige überhaupt in die strafrechtlichen Ermittlungen ein und komme somit unter Umständen nicht mehr an die Hintermänner heran. Und jetzt mal unabhängig davon, ob man Cannabis konsumieren kann oder nicht, ich glaube, es ist jeder von uns oder es ist gesellschaftlicher Konsens mehr oder weniger, dass es nach wie vor nicht legitim ist, 100 Kilo Cannabis von den Niederlanden oder woher auch immer nach Deutschland zu bringen und die hier zu verkaufen. Also das ist nicht Sinn und Zweck des Gesetzes, das auch des Neuen nicht und auch nicht im Sinne der Gesellschaft. Für uns als Polizei ergibt sich die Schwierigkeit, wie wir an solche Hintermänner und an solche großen Fische herankommen, wenn uns eben zukünftig diese Einstiegsschwelle fehlt. Das mag jetzt natürlich der Konsument von Cannabis erstmal nicht, mag das belächeln oder ihn mag es nicht interessieren. Für uns und auch im Sinne des Staates, um weitere Gesundheitsgefahren durch große Mengen von Cannabis, durch verunreinigtes Cannabis vielleicht sogar, also diese Legal Highs, die es ja da gibt, diese synthetischen Stoffe, wenn wir vielleicht daran mal denken, zu einzudämmen und weiterhin zu bekämpfen. Und natürlich ist auch diese Einstiegsfrage in die Drogenwelt auch offen, wo wir sehen müssen, wie sich es zukünftig entwickelt, ob das vielleicht wirklich so der Einstieg ist in den Konsum härterer Drogen, die natürlich weiterhin verboten bleiben. Also insofern wird sich für uns eine Verlagerung des Kriminalitätsfeldes so ein bisschen ergeben, inwiefern es auf andere Delikte Einfluss hat. Beispielsweise Sachbeschädigung, beispielsweise Diebstahl, beispielsweise Körperverletzung. Das bleibt abzuwarten, das müssen wir tatsächlich gucken und beobachten.
Okay, und hat die Polizei oder ist sie schon am Planen, wie sie dann anderweitig an die Hintermänner kommen könnte oder ist es noch mit einem großen Fragezeichen hinterlegt? Weil Sie haben ja gerade gesagt, dass es sehr schwierig sein wird, die dann zu fassen oder generell herauszufinden, wer es ist.
Genau, es ist momentan noch ein bisschen ein Fragezeichen. Also es ist nach wie vor so, dass natürlich jetzt der Kleinkonsument weiß, dass er nicht unbedingt eine Riesenstrafe zu erwarten hat und jetzt im seltenen Falle seinen Dealer deswegen hinhängt. Aber es hat uns zumindest im einen oder anderen Fall die Möglichkeit gegeben. Natürlich haben wir als Polizei auch noch andere Möglichkeiten, ohne die jetzt hier vertieft darstellen zu wollen.
Wollen ja nicht zu viel verraten.
Genau, ein paar Geheimnisse werde ich hier auch noch mitnehmen aus diesem Studio. Aber natürlich ist es so, dass wir das tatsächlich erstmal abwarten müssen, gucken müssen, wie sich es entwickelt und dann eben auch tatsächlich auch schauen müssen, wie sich der Schwarzmarkt entwickelt, ob das wirklich so funktioniert, wie sich die Bundesregierung das vorstellt. Idealerweise haben wir dann ja gar keinen Schwarzmarkt mehr und dann sind die ganzen Probleme der Polizei gelöst. Wir rechnen natürlich durchaus mit einer ein bisschen einer anderen Entwicklung, Aber wir müssen uns eben anschauen, wie wir uns dann aufstellen. Wir können es noch nicht sagen.
Mhm. Und müssen wir dann auch mit erhöhten Grenzkontrollen rechnen? Weil es ist ja dann nur in Deutschland legal. Aber wenn wir zum Beispiel nach Österreich schon nur fahren oder Italien oder was weiß ich, Frankreich, dann müssten es ja eigentlich heißen, dass sie jedes Auto noch deutlich besser durchsuchen müssten, weil wir dürfen sie ja nicht illegal mit in ein anderes Land nehmen.
Das stimmt. Also die Einfuhr von Betäubungsmitteln ist nach wie vor verboten. Also es ergibt sich tatsächlich, wie Sie schon sagen, diese abstruse Situation. Ich kaufe in Reute oder in Bregenz eine Menge an Cannabis ein, die, weiß ich gar nicht, wie in Österreich die Rechtslage ist, dort vielleicht noch verboten ist. Hier in Deutschland wäre es illegal, aber die Einfuhr von Cannabis ist nach wie vor verboten. Das zählt eben nicht zu diesen ausgenommenen Umgangsformen. Mhm. Das heißt tatsächlich, dass daraus dann ein Strafverfahren resultieren würde. Allerdings muss ich tatsächlich die Frage der Grenzkontrollen an die Bundespolizei und an den Zoll weiterverweisen. Da sind nicht wir als bayerische Landespolizei zuständig. Wir sind für die Grenzpolizei zuständig, also die bayerische Grenzpolizei und für die Schleierfahndungskontrollen. Und für die kann ich sagen, also im Nachgang nachgelagert nach der Grenze in einem Radius bis zu 30 Kilometern, dass wir dort natürlich, was sowas anbelangt, in Zukunft ganz klar genauer hinschauen werden. Ja.
Okay, und noch, was mir jetzt auch gerade eingefallen ist, darf ich denn im Auto sitzen als Fahrer und nebenbei kiffen? Nein, wahrscheinlich.
Bis dato nicht, beziehungsweise mal andersrum angefangen, der reine Konsum von Cannabis ist auch nach wie vor nicht unter Strafe gestellt, also auch mit der jetzigen Regelung. Nur geht der Konsum in 99,99% aller Fälle mit dem Besitz einher. Und Besitzer von Cannabis bin ich nach dem Buchstaben des Gesetzes schon dann, wenn ich selber einen Joint habe und den rauche. Da gibt es ein paar ganz rechtstheoretische Ausnahmefälle, in welchen das nicht der Fall wäre. Die sind aber relativ, wie gesagt, rechtstheoretisch und nicht der Lebensrealität entsprechend. Das heißt, konsumieren dürfte ich es auch jetzt schon und darf ich es auch jetzt schon. Besitzen halt nicht. Das heißt, wenn wir jetzt von der Situation ausgehen, dass Sie als Beifahrer Ihren Joint halten und den dann auch rauchen, dann sind Sie Besitzer von Cannabis. Das wäre nach der jetzigen Rechtslage verboten und nach der zukünftigen erlaubt.
Aber ich meine jetzt als Fahrer.
Okay. Als Fahrer ist es im Prinzip, was den Besitz anbelangt, genau gleich. Heute verboten, in Zukunft erlaubt. Allerdings, was noch dazu kommt, ist eben diese Geschichte Einfluss auf diesen Grenzwert, den Sie beachten müssen. Und wenn Sie da drüber liegen, dann droht Ihnen unter Umständen eben verkehrsrechtliches Ungemach. Also es ist im Übrigen auch nicht verboten, um es jetzt mal mit dem Alkohol zu vergleichen, hinterm Steuer zu sitzen und ein Bier zu trinken. Solange Sie unter dem Grenzwert bleiben, verbietet Ihnen das keiner. Ist natürlich klar, dass die Polizei einen sehr, sehr genauen Blick drauf haben wird und durchaus mal nachfragen wird, wie viel das Bierchen das denn jetzt schon ist. Oder aber wenn das tatsächlich das erste Bier ist und es ist Ihr Feierabendbier und Sie sagen, ja okay, ich trinke es heute ausnahmsweise mal im Auto, dann dürfen Sie das.
Eine sehr absurde Vorstellung, könnte ich mir jetzt gar nicht so vorstellen, im Auto zu sitzen und dann, ja,
Prost. Sie glauben nicht, was es alles gibt. Also es wäre nicht der erste, den die Polizei kontrolliert und der dann tatsächlich oberhalb des Grenzwertes dann auch liegt. Weil irgendwann fallen dann alle Hemmungen und dann trinkt man halt auch hinterm Steuer weiter. Also es gibt nichts, was es nicht gibt.
Also dann können wir uns auf jeden Fall auf spannende eventuelle Geschichten ab der Cannabis-Legalisierung von seitens der Polizei einstellen.
Definitiv. Also es werden natürlich, wie bei jedem Gesetz auch, es werden kuriose Szenen mit dabei sein. Es wird am Anfang eine Weile dauern, bis wir uns eingespielt haben. Wenn es dann mal soweit läuft und wenn das alles klar ist, dann wird das auch funktionieren. Aber kurioser werden mit Sicherheit drunter sein.
Okay, also darf man jetzt aber auch, wenn man Polizist wird, selber auch konsumieren?
Naja, klar.
Also im Privaten natürlich.
Natürlich, genau. Also es ist ganz klar, dass es so aussieht, dass der Polizist auch das darf, was jeder andere auch darf. Also der Polizist darf natürlich auch Alkohol trinken. Das ist ja für einen Polizisten auch nicht verboten. Mhm. Ganz klar ist aber natürlich auch, dass nach wie vor, wie beim Alkohol auch schon, es natürlich keinerlei Einfluss auf den Dienst haben darf. Das heißt, ich darf weder alkoholisiert noch berauscht zum Dienst kommen und natürlich auch nicht mit einem Joint im Mundwinkel dann meine Kontrollen draußen auf der Straße durchführen. Also das ist natürlich nach wie vor nicht im Bereich des Vorstellbaren und des Denkbaren.
Es wäre dann auch ein bisschen kontraproduktiv, vielleicht wenn der Polizist mit dem Joint dastehen würde am Straßenrand und alle rausziehen würde.
Das sowieso.
Wie schaut es denn jetzt aus, wenn ich jetzt an meinen Arbeitsplatz zum Beispiel auch 3 Cannabispflanzen mitbringen wollen würde? Ist es denn erlaubt? Weil es wäre ja dann theoretisch so, dass eigentlich jeder Angestellte sozusagen 3 mitbringen könnte und dann würde hier irgendwann, keine Ahnung, eine ganze Palette an Marihuana-Pflanzen stehen. Ist es denn dann noch im Bereich des Legalen ab dem 1. April?
Also als allererstes würde mich das Bild interessieren, das schicken Sie mir bitte hinterher zu, beziehungsweise wir schauen dann vorbei.
Abgesehen, aber im Privaten oder im Dienstlichen, das ist die Frage.
Abgesehen davon spricht das Gesetz davon, dass diese drei Pflanzen an ihrem Wohnsitz angepflanzt werden dürfen oder an dem Ort ihres gewöhnlichen Aufenthalts. Also wenn man jetzt beispielsweise, was weiß ich, an einen Student denkt, der vielleicht seinen Wohnsitz in Ulm hat, aber in Kempten studiert, dann dürfte er wahrscheinlich auch in seinem Studentenwohnheim diese drei Pflanzen anbauen. Tatsächlich zählt das Büro aber nicht dazu.
Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich dann so sein, dass die Polizei jetzt dann ab dem 1. April wahrscheinlich die Kontrollen eher noch anziehen wird, statt lockern wird.
Ja, wir haben natürlich jetzt eben, wie schon gesagt, gewisse Umgangsformen, die ausgenommen sind. Die werden zukünftig natürlich auch noch kontrolliert, aber dann eben nicht mehr beanstandet. Es gibt neue Regelungen, die dazugekommen sind. Konsumverbotszonen, Verkehrsbereich, der sich vielleicht ein bisschen als Schwerpunkt herausbilden wird. Klar ist, dass wir auch weiterhin konsequent gegen die Verstöße, die sich ergeben sollten, einschreiten werden. Also sei es im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit, sei es eben bei den nicht erlaubten Umgangsformen, also bei der Einfuhr oder bei der Abgabe an Dritte. Das ist nach wie vor verboten und auch da wird die Polizei weiterhin konsequent kontrollieren und natürlich sofern erforderlich auch die entsprechenden Anzeigen verfassen.
Also es wird auf jeden Fall spannend ab dem 1. April. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Stabig, dass Sie uns heute besucht haben bei unserem RSA-Podcast. Und dann hören wir uns wieder demnächst, wenn dann vielleicht mal ein halbes Jahr rum ist, um ein Fazit zu schließen, wie es mit der Cannabis-Legalisierung für die Polizei gelaufen ist.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.